was möchte ich fördern? Welche Bedürfnisse sind bei meinem Hund ganz ausgeprägt? Geht es eben eher um Bewegungsziele oder um Nasenarbeit, mentale Auslastung, Konzentrationsförderung? Also sich da nochmal klar zu machen, was möchte auch ich und was bringt uns das im Alltag? Ja? Was haben wir beide davon? Und so die individuellen Vorlieben berücksichtigen. Und da finde ich es so, so wichtig, dass ihr beide zählt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche im Podcast geht es um Hobbys. Hundehobbys, was passend für ihn ist, was es alles so für unterschiedliche Hobbys gibt, wo man sie auch drin unterscheiden kann und auf was du auch achten solltest, wenn du Hobbys für dich und deinen Hund suchst. Also, ich denke mal, wenn ich von Hobbys spreche, dass sowas wie Agility und Dummyarbeit wahrscheinlich sofort jedem in den Sinn kommt. Gerade Agility und auch Tricktraining, Trickdogging, Dogdance, das sind so Sachen, wo ich finde, die sind in den sozialen Medien sehr, sehr oft vertreten, wohingegen andere Hobbys gar nicht so oft gezeigt werden oder vielleicht auch gar nicht mehr so in sind aktuell. Das ändert sich ja immer, das kommt ja immer so in Wellen sozusagen, weil eins ist ganz klar, auch wenn immer mehr neue Hobbys dazukommen, so wirklich neu erfinden kann man das Rad natürlich nicht, wenn es jetzt darum geht, dass man irgendwelche Beschäftigungen sich überlegt, die man dann eben auch als zum Beispiel Gruppenkurse am Hundeplatz in der Hundeschule anbieten kann. Also beim grundsätzlichen Unterscheiden von Hundehobbys finde ich es einfach mal sinnvoll, sich genau zu überlegen, hey, was findet denn davon mit dem Menschen statt zum Beispiel? Es kann sehr förderlich sein, eben gerade wenn man sagt, hey, ich möchte da noch mehr Bindung aufbauen, ich möchte wirklich ganz intensiv mit meinem Hund Spaß haben, dass ich mit ihm ganz intensiv etwas zusammenarbeite. Es gibt Hundehobbys, die eher dazu führen, dass Hunde selbstständiger werden, dass sie sich mehr zutrauen. Ja, die finden dann eher so ohne den Menschen statt, grundsätzlich natürlich auch auf dem Spaziergang, wenn der Hund im Freilauf ist und sich selbst beschäftigt und da so ja eben seinen Hobbys nachgeht, dann sind das meistens Dinge, die ohne den Menschen stattfinden. Und natürlich, jetzt habe ich es angesprochen, wenn der Hund ohne Leine so draußen unterwegs ist und so seiner Wege geht und sein Ding macht, dafür gehen wir ja auch Gassi, ne? Dass der Hund auch Hundezeit hat und wirklich auch Hobbyzeit hat und in der hundlichen Welt abtauchen kann. Das ist ja sehr wichtig auch für seine mentale Gesundheit. Natürlich, ich muss es immer wieder dazu sagen, darf man dabei und sollte man dabei nicht vergessen, dass wir für die Sicherheit der Umwelt und unserer Hunde zuständig sind. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Wenn der Hund eben draußen unterwegs ist und so seinen Hobbys frönt, dann gibt es da natürlich auch welche, die wir kategorisieren können in erwünschte und unerwünschte Hobbys, weil es natürlich auch Verhaltensweisen gibt, wo wir wissen, es macht den Hunden extrem viel Spaß. Mir würde jetzt direkt einfallen, sich auf Aas zu wälzen zum Beispiel oder der Nachbarskatze hinterher zu hetzen. Ne? All solche Sachen, wo wir halt ganz klar sagen, hey, ich verstehe, es macht Spaß, aber nee, geht nicht, das ist unerwünscht. Und na klar, dann gibt es auch welche, die erwünscht sind. Und es kommt natürlich auch auf den Ort drauf an. Ne? Indoor haben wir ja auch oft Hobbys, Beschäftigungen, die man so mit dem Hund machen kann oder die man ihm anbieten kann, die er eben auch wieder ohne den Menschen machen kann. Und dann gibt es je nach Ort im Wald, ist es wahrscheinlich auch wieder ganz anders als auf dem Feld zum Beispiel, wo dein Hund freie Sicht hat. Und ja, jetzt kommt mir direkt Labrador, Golden Retriever und so in den Sinn, wenn es warm draußen ist und sie schnuppern irgendwo einen Bach oder einen See, dann ist natürlich auch ganz klar, dass das ortsverknüpft ist, ne? Und nicht an jedem Ort kann der Hund ins Wasser und seiner Wasserliebe nachkommen. Also sich da vielleicht mal so ein bisschen überlegen. Ja, ich verteile jetzt die Hausaufgaben im Podcast, auch was Neues, dass du dir vielleicht einfach mal überlegst, was gibt es so für Hobbys, die deinem individuellen Hund Spaß machen, die mit dir stattfinden und vielleicht auch ohne dich gar nicht gehen? Wäre jetzt sowas Klassisches wie zum Beispiel das Agility, was ich vorher genannt habe, ne? Das ist ja mit dir gemeinsam was machen und draußen buddeln, ist was, wo er dich nicht braucht. Das kann er echt super gut ohne dich. Dann mal auch dieses Ortsverknüpfte, wo, was machen wir Indoor, was machen wir Outdoor auf dem Feld, im Wald. Ja, einfach da so ein bisschen, gerade an den Orten, wo ihr oft unterwegs seid, da lohnt sich das, genauer hinzugucken, was macht dein Hund da gerne, was kann ich auch fördern, was sind hingegen dann wieder Dinge, wo du dir eher denkst, finde ich nicht so gut, ja, wie muss ich das vielleicht anderweitig dann befriedigen, dass der Hund das anderweitig ausleben kann. Und so Listen, also ich finde das immer toll, wenn man sich nochmal auch dieses Ortsverknüpfte klar macht, weil es natürlich logisch ist, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe keine Nerven gerade, irgendwie meinen Hund da jetzt noch super begleiten zu müssen und ich habe einen Hund, der ist sehr jagdambitioniert, dann kann es gegebenenfalls sinnhafter sein, eher örtlich spazieren zu gehen, als eben im Wald. Ja? Also sich da nochmal so klar zu machen, was hat mein Hund an welchen Orten für Hobbys, was hat er da auch für eine Erregungslage, welche Erregungslage möchte ich gerade fördern, welche kann ich handeln, mit welcher kann ich umgehen, wie weit sind wir im Training, das beeinflusst das ja auch. Und eben auch so ganz gezielt, was sind Dinge, die ich auch zu Hause fördern kann, wo ich weiß, die sind meinem Hund super wichtig und unsere Hunde sind von uns abhängig, ja? Die leben in dieser Zwangs-WG bei uns Menschen. Und da finde ich es so wichtig, sich immer wieder klar zu machen, die mentale Gesundheit, die ist von uns in sehr, sehr großem Maße abhängig, eben Befriedigung von Bedürfnissen und von Hobbys, Beschäftigungen und da nochmal ganz gezielt dran zu gehen, weil natürlich kann man jetzt sagen, hey, jeder Hund mag irgendwie Nasenarbeit, das wäre aber wirklich zu kurz gefasst, weil auch da, wenn man sich jetzt die kurznasigen Hunde anschaut, gerade wenn es wärmer ist, ist das für die was super anstrengend ist, weil einfach der Gasaustausch, wenn es draußen warm ist, nicht mehr so gut stattfinden kann und die natürlich auch nicht die Fähigkeiten haben und dementsprechend dann auch nicht die Ausdauer haben zu anderen Hunden. Ja, also sich da nochmal ganz genauer zu überlegen, hey, mein Hund ist eher sportlich, ja, der springt super gerne und der darf das auch, weil Gelenkgesundheit da ist und er vorbereitet ist darauf, ich eben auch auf das Aufwärmen achte und so weiter. Dann gibt's Hunde, die finden eher so Konzentrationssachen toll und da merkt man auch, die können sich richtig extrem konzentrieren und sind so, ich sag da immer, wie so Professoren bei der Feinarbeit. Und dann gibt's eher Hunde, die sind da zu wuselig für, ja, und die wollen lieber irgendwie was anderes machen. Auch beim Tricktraining. Ich habe ja mit all meinen Hunden auch schon mit Niki, mit meiner ersten Hündin, Tricktraining gemacht und ich kann wirklich nur sagen, selbst wenn es einige Tricks gab, ich sage, die haben alle gekonnt, das war erstens mal individuell. Also ich muss immer so ans Twist und Turn auch von Muffin denken. Der ist immer gehüpft dabei, anstatt sich einfach so um sich selber zu drehen mit allen Vieren am Boden. Es ist super individuell, wie Hunde das machen. Genau wie wir Menschen. Es gibt Menschen, die haben auch eher aktivere Hobbys, zum Teil vielleicht sogar so richtig Dopamin- oder Adrenalin-Junkie-mäßig, ja. Und dann gibt's Leute, die finden super toll, den ganzen Tag zu lesen und vertiefen sich ins Bücherregal sozusagen. Und genauso individuell ist es auch bei Hunden. Und da kommt man aber oft erst so durch ein genaueres drüber nachdenken hin, weil man sich so denkt, ja, ist halt ein Hund, ne? Da geht man Gassi, der schnuppert draußen und ja klar, Hunde finden auch mal Buddeln gut. Und die meisten Hunde finden es auch witzig, der Nachbarskatze hinterher zu rennen, unbenommen. Aber es ist genauso individuell wie bei uns Menschen. Und da vielleicht wirklich nochmal ganz genau hinzugucken, wie ist denn das bei meinem Hund? Und dann eben auch entsprechend Hobbys zu fördern. Aber da komme ich gleich noch zu. Also wir fangen mal an mit so Hobbys mit dem Menschen. Da gibt es noch viel, viel mehr, als was ich jetzt aufzähle. Ja, ich habe mir jetzt einfach mal so ein paar Hobbys rausgesucht. Ich habe ein paar Mal jetzt schon vom Agility gesprochen. Das ist natürlich ganz klar, das ist was im hohen Erregungslevel stattfindet, mit hohem Tempo. Ja, das ist ein Parcours mit Tunnel, Slalom, Sprüngen, Wippe und so weiter, was alles zum Agility dazugehört. Also die Geräte werden da Stück für Stück trainiert. Es gibt so Bereiche, also der Hund darf jetzt zum Beispiel vom Steg oder von der Wippe nicht einfach so runterhüpfen, sondern muss runter in die Zone, da kurz stehen bleiben und dann erst weiterlaufen. Und da kommt es einfach auch drauf an, wie kleinschrittig und wie langsam und ja, dass ich das dem Hund eben nicht gleich mit so einem Tempo beibringe. Es soll ja auch eben, müssen wir unbedingt besprechen, Gelenkgesundheit. Ja, wenn der Hund einfach nur durch diesen Parcours jagt, dann ist das auch ungesund oder kann das ungesund für die Gelenke sein. Und da ist es schon sehr, sehr wichtig, dass das Tempo langsam gesteigert wird. Und das wird oftmals falsch angegangen, dass da die Hunde wirklich in einer richtig hohen Erregungslage dauerkläffend durch den Parcours peitschen. Und ich habe das mit Kenny eben auch spaßeshalber, ne? Ich bin ja in allem eher so im Hobbybereich. Ich würde jetzt niemals Agility irgendwie in einem Bereich trainieren, wo ich sage, ich mag mal auf ein Turnier. Ich habe viele Sachen ausprobiert, viele Sachen gemacht, habe ja auch einige Trainerausbildungen so im Hobbybereich gemacht. Und da war ganz klar, war für mich immer ein, es ist einfach zu unserem Spaß und nicht, weil wir irgendwie was gewinnen wollen und die Schnellsten sein wollen. Und dementsprechend bin ich da auch beim Agility und dann eben noch so dieses, ne, Border aussieht, super langsam und kleinschrittig dran gegangen, dass die eben von Anfang an das Agility auch mit einer ruhigen Erregungslage verknüpft hatten und hatte da 3 Hunde, die nie gebellt haben im Parcours. Ja, also dieses Hochpeitschen, das ist wirklich was. Und auch der Frust beim Warten, der muss unbedingt im Kopf behalten werden, denn natürlich, wenn die diesen Parcours auch mit so einem richtigen Hormon-Peak verknüpfen, ja, dann ist natürlich ein, ich muss da am Rand warten und guck dazu, mit sehr viel Frust verknüpft. Und sich das auch nochmal klar zu machen, dass man da eben nicht nur den Parcours, sondern auch das Warten dem Hund schmackhaft macht und ihn da nicht zu zwingt, was nochmal die hohe Erregungslage fördern würde. Also beim Agility sind viele Sachen zu beachten. Natürlich ist es eher für sportliche Hunde, wobei auch da gibt es ja auch so Seniorgruppen und eben auch für ganz kleine Hunde. Da gibt es mittlerweile für alle Gruppen was und eben auch im Hobbybereich. Und ja, da einfach nochmal zu gucken, so wie ist die Erregungslage auch danach und was möchte ich bei meinem Hund fördern. Gerade wenn man jetzt einen jungen Aussie oder die klassischen Hütehunde, die man viel sieht im Agility-Turnierbereich, da würde ich eben nicht sagen, fang hier als erstes mit Agility an, weil das die richtig hochpeitscht, wenn man es nicht richtig angeht. Ja. Also die Herausforderungen sind eben die Erregungslage, der Frust beim Warten. Und natürlich muss man hier sagen, die Gelenkgesundheit, dieses wir wärmen den Hund auf, wir nehmen das wirklich wichtig und ernst. Das ist ein Sport, der da gemacht wird, der für den Körper einiges bedeutet. Und da eben nicht zu sagen, machen wir ja auch nicht. Wenn man sich denkt, hey, ich mache jetzt irgendwie mal bei einem Marathon mit, dann packt man sich nicht die Schuhe und läuft einen Marathon, wenn man noch nie vorher joggen war. Ja, sondern man muss da auch aufwärmen, Dehnungen und so weiter und drauf achten. Und genauso sollte man das eben auch bei so einer Sportart bedenken. Es gibt natürlich auch dann noch das Dog Frisbee. Wenn die Hunde nicht nur einfach die Frisbee fangen, sondern auch Kunststücke hüpfen und so weiter, da sind auch wieder Sprünge dabei, gilt das Gleiche wie beim Agility. Man fängt da mit ganz kleinen Dingen an, überhaupt erstmal Spaß an den Scheiben zu haben und auch hier die Erregungslage, die Gelenkgesundheit und den Körper vom Hund entsprechend vortrainieren und nicht damit direkt zu starten. Dann das Dog Dance basiert ja meistens eben darauf, dass es eine Abfolge von Tricks ist. Das heißt, die Basis ist das Tricktraining. Liebe ich für alle, egal wie alt die Tiere sind. Es gibt immer Tricks, die für alle geeignet sind. Ja? Und gerade da finde ich es auch so schön zu gucken, welcher Hund hat an was mehr Spaß und was versteht er schneller. Und ich finde das immer so faszinierend zu sehen, dass es so Tricks gab, auch bei meiner ehemaligen Straßenhündin, die ja eher ne, mit so über 30 Kilo, eher stämmig, groß, sehr muskulös, mit einem riesig breiten Brustkorb. Und dass die so Tricks, manche wirklich innerhalb von 2, 3 Wiederholungen kapiert hatte und dann abgespult hat und mega Spaß dran hatte. Zum Beispiel eben, dass sie steht vor mir und ist dann so rückwärts in meine Beine eingeparkt. Das hat die so gerne gemacht. Und die beiden Aussies, wo man ja eher sagen würde, ja, ne, die haben viel länger dafür gebraucht. Und das war auch gar nicht so unbedingt ein Lieblingstrick von denen. Also da nochmal die Unterschiede, das Individuelle, welche Tricks Hunde gerne machen. Einige tragen gerne was, der Timon zum Beispiel, den konnte ich, ich habe so ein Haltesignal, dass er eben in seinem Maul was festhält, beigebracht. Und der hat alles, was ich ihm hingehalten habe, quasi festgehalten und geguckt, sodass man schöne Fotos machen konnte. Und das habe ich mit Muffin quasi nie wirklich verfolgen können, weil er da überhaupt keinen Spaß dran hatte und viel zu hibbelig zu war. Und ja, da einfach so das Individuelle auch mitzunehmen. Und das macht wirklich richtig Spaß. Ich finde es da immer wichtig, sich nochmal klar zu machen, das nicht zu verbissen zu sehen. Das ist ja wirklich zum reinen Spaß da. Auch hier natürlich an die körperlichen Dinge, an das individuelle Denken. Und beim Dogdance ist eben auch wichtig, ne, wenn man da mal auf ein Turnier gehen möchte, dass eben auch da die Hunde nicht im Ring kläffen und so dauererregt sind. Also das finde ich sehr schön, auch an diesem, an dieser Sportart, dass es darum geht, mit dem Hund so ein richtig ruhiges, geniales Team zu sein. Und das wird eben auch bewertet, dass der Hund da nicht hochgedrillt wird und du musst jetzt und dann ist er hocherregt und kläfft da rum, sondern dass das, ja, ich finde, das sieht man auch immer, ne, wenn man sich so Videos anguckt von einer Vorstellung und so ein ganz richtig tolles Team eine Dogdance-Vorführung macht. Genau, also mit Tricks starten und natürlich ist da fürs Dogdance und Tricktraining ideal, wenn man mit Markertraining oder Klickertraining eben auch eine Basis reinbringt. Ja, dann gibt es noch sowas wie Canicross, Joggen, Bikejöring und was es alles gibt, ja, dass der Hund in so einem Zuggeschirr ist und vorne an so einer Halterung eben das Fahrrad auch zieht oder man so einen speziellen Gurt hat, so einen Zuggurt. Der Hund Zuggeschirr und mit so einer speziellen Zugleine vorne wegläuft und auf Zug läuft. All das sind aber auch wieder Sachen, also ich habe früher auch Canicross und Bikejöring gemacht und bevor man da in dieses Ziehen und Rennen geht, weil ich sage immer, ein Hund, der da in hoher Erregungslage vorne wegpeitscht, das ist jetzt nicht so schwierig zu bringen, aber ich bin da hinten und brauche einen Hund, der da vorne wirklich auch sicher reagiert. Das heißt, ich habe da angefangen mit einem Haltesignal, also mit einem Stopp, egal was ist, ja, dass der Hund anhält und das auch versteht, dass er anhalten soll und das hochwertig belohnt. Dass es richtig extremer Jackpot war, sobald dieses Notfallsignal quasi kam. So habe ich angefangen und ich fand das auch so schön, gerade auch bei diesen Sportarten, dass man viel mehr machen kann als das, was man eigentlich oftmals so in den sozialen Medien sieht. Es geht eben nicht nur um dieses Rennen und da den Menschen ziehen, sondern eben auch auf Signal links und rechts abbiegen. Die Gangarten haben wir geübt damals, dass die auf Signal gezeigt werden können. Also auch das kann wieder verschieden gemacht werden. Ich habe da auch Target-Parcours aufgebaut, ja, damit es dann doch immer auch mit einem Ziel war und nicht einfach nur hinpeitschen und da losrennen. Ja klar, auch hier wieder, ne, Ausdauer, Sportlichkeit für beide Beteiligten, aber den Sicherheitsfaktor bitte nicht hinten runterfallen lassen. Und auch hier kann man das Training so verändern, dass es eben auch in den Bereich geht von Konzentration und Zuhören, mehr Signale, als man sich im ersten Moment vielleicht so vorstellt. Und ja, natürlich dann auch wieder auf welchem Untergrund, auch hier wieder die Gesundheit aufwärmen. All diese Dinge finde ich bei diesem Sport wirklich ganz, ganz wichtig. Und natürlich ist es auch temperaturabhängig, ja. Bei Hunden noch mal eher und schneller als jetzt beim Menschen vielleicht, gerade auch wenn man als Mensch daran trainiert, darauf trainiert ist, dass man auch sagt, hey, ich gehe auch im Sommer joggen, aber da beim Hund auch sich noch mal klar zu machen, dass die hohen Temperaturen da noch mal echt einiges mehr bedeuten, gerade auch für die Pfoten, je nachdem auf welchem Untergrund man unterwegs ist. Das Mantrailing, ja, das ist auch was, so die Personensuche, ganz klassisch, dass der Hund eben einem speziellen Geschirr, dass er weiß, welche Arbeit jetzt auf ihn wartet und eben eine entsprechende Schleppleine, die der Mensch auch gut halten kann. Und dann bringt man ihm auch bei, okay, du darfst ein bisschen ziehen, aber natürlich soll das dann kein Canicross sein. Gerade wenn man einen größeren Hund hat, dann macht das einfach keinen Spaß. Dann kriegt der Hund einen Geruch präsentiert und soll dann der Spur folgen. Auch hier kann man extrem unterschiedliche Dinge reinbringen. Es ist irgendwann daraus so ein Terra-Trail entstanden, dass man das therapiemäßig macht, wenn man sagt, der Hund hat vielleicht Angst, an Kindern vorbeizulaufen oder auch Angst mit Straßen oder läuft nicht gerne Treppen. Das sind so Sachen, die man da einfließen lassen kann ins Trailen. Und natürlich auch wieder eine schöne Sache, wenn man sagt, hey, so eigentlich in der Waldnähe kann ich meinen Hund nicht ableinen, weil der so jagdambitioniert ist. und ihm dann eben quasi beizubringen, Menschenspuren jagen bringt dich zum Erfolg und die Rehspuren und Wildspuren, Hasenspuren, die lässt du bitte links liegen, ist eben auch eine ganz, ganz schöne Sache. Also Mantrailing finde ich auch wirklich toll. Auch da kann man dann natürlich, wenn man merkt, dass man richtig Spaß als Team daran hat, dann auch mal gucken, gibt es in der Nähe vielleicht auch wirklich so Berufsmantrailer, die in der Rettungshundestaffel unterwegs sind. Und genau, also es ist eine ganz tolle Auslastung, gerade für Hunde, die auch gerne mit der Nase und gut mit der Nase arbeiten. Das erfordert natürlich entsprechende Konzentration, ne? Dass man eben sagt, ich blende alles rundherum aus. Aber es fördert Selbstständigkeit. Also das finde ich immer ganz wichtig, sich das auch nochmal klar zu machen. Das ist wirklich was, wo man sagt, der Hund weiß, wie es geht, du nicht. Also deshalb ist es auch so interessant und so faszinierend, wenn man da hinten an der Leine ist. Ich weiß noch damals in meiner Gruppe, wir hatten dann irgendwann eine Profigruppe bei mir in der Hundeschule. Wir haben dann auch Trails übers Auto gelegt, also zu was Hunde fähig sind und natürlich mit dem Fahrrad und so. Einfach krass. Ja, einfach richtig der Wahnsinn. Wir haben das auch in einem Biergarten dann gemacht, dass mehrere Leute aus der Gruppe da saßen. Man kann Geruchsdifferenzierungsspiele machen. Also auch da kann man wirklich richtig, richtig tolle Dinge machen. Natürlich dann auch die Strecke ausdehnen, aber auch beim Mantrail muss man auf die Temperatur achten, weil gerade bei dem Schnüffeln kommt es zu weniger Gasaustausch und wenn dann die Temperatur steigt, dann ist es wirklich für den Hundekörper auch nicht mehr so gesund. Also sich da nochmal klar zu machen, das geht im Hochsommer nicht oder wenn, dann wirklich nur in den ganz frühen Morgenstunden am besten. Und ja, es ist so, diese Geduld auch wieder zu zeigen bei der Wartezeit, also für beide Parteien. Deshalb fand ich es im Winter immer so ein bisschen unangenehm, wenn man dann auch als Versteckperson irgendwo eine Weile warten muss. Ja, also ne, es ist so ein ganzes Team, was da dann ja zusammenarbeitet, gibt verschiedene Möglichkeiten und da gibt es ganz, ganz tolle Möglichkeiten, was man mit dem Hund da und wie man das alles fördern kann, ist einfach gigantisch. Auch hier wieder völlig altersunabhängig, egal wie alt, klein, groß der Hund ist, das können alle. Also ich hatte damals einen Teacup-Chihuahua auch in meiner Gruppe, der, wow, hat der das gut gemacht, also echt Wahnsinn einfach. Und natürlich, ne, wir hatten auch einen Weimaraner und Ridgeback und auch da dann wieder zu sehen, so an der Körpersprache, woran erkenne ich, dass mein Hund jetzt auf Spur ist, was einem dann im Alltag wieder was hilft, wenn man, oh, der hat da eine Wildspur wahrscheinlich gerade entdeckt, da gab es eine Hündin, die, man hat so gesehen, die war an der Kreuzung, jetzt weiß ich nicht weiter. Und dann ist sie auf einmal gelaufen und hat so ein Hüpferchen mit einem Bein gemacht, mit einem Hinterbein. Und dann wussten wir, die ist wieder auf Spur. Und dann konnte der Besitzer darauf achten und gesagt, hey, weißt du was, das macht die im Alltag genauso, wenn die irgendwo schnuppert, da ist eine Katze im Gebüsch, dann geht die dahin mit diesem Hüpferchen. Und ja, es gibt Hunde, die haben die Nase mehr am Boden. Es gibt Hunde, die haben die Nase eher im Wind. Andere, die arbeiten auch mit den Augen und gucken, wo bewegt sich was. Und ja, da einfach auch die Unterschiede wieder zu sehen, wie die Hunde das machen und wie sie sich da durch den Parcours arbeiten, finde ich einfach grandios, hat immer super Spaß gemacht. Und wenn man halt sagt, hey, ich mag das nicht im Team mit langer Wartezeit oder ich habe da kein Team bei mir in der Nähe, man kann auch mit entsprechender Anleitung Eigentrails legen, die natürlich dann nicht so herausfordernd und abwechslungsreich für den Hund sind, gerade auch was Geruchsdifferenzierungen anbelangt, was Kreuzungen anbelangt. Ansonsten gibt es natürlich auch T-Spursuche, da, wo man dann halt sagt, hey, da brauche ich dann nicht noch eine zusätzliche Person. Jetzt sind wir im Schnüffelbereich, Zielobjektsuche muss ich unbedingt damit reinbringen. Ein spezielles Geruchstraining, wo der Hund eben einen bestimmten Gegenstand sucht auf einem ganz begrenzten Bereich, so ein Suchfeld mit, ja, da kann man alles Mögliche hinlegen und aufeinander türmen, wo der Hund dann im Suchfeld eben anzeigt, ich habe den Geruch gefunden. Oftmals machen sie das mit so einem Patex-Nase dran oder sich so vorsetzen und drauf gucken, ganz gezielt, gibt es die unterschiedlichsten Dinge. Es ist wirklich auch wieder für alle Hunde geeignet. Der Pluspunkt ist, du kannst es auch indoor machen, auch in der Halle. Es ist also witterungsunabhängig, jetzt nicht wie beim Mantrail, wo natürlich auch beim Mantrail, habe ich ganz vergessen zu sagen, ist natürlich, wenn es dann eine Nacht durchgeschneit hat oder ganz stark schneit, wird es noch schwieriger. Oder wenn es schüttet oder extrem windig ist, ja. Da ist man natürlich dann auch wieder drauf angewiesen, wie ist ja, was ist draußen für eine Witterung, was kann der Hund schon an, was ist der schon trainiert. Und das ist bei der Zielobjektsuche eben nicht so. Man ist da nicht so eingeschränkt, sage ich jetzt mal diesbezüglich. Und ja, man muss natürlich darauf achten, wenn ich da was, ich habe jetzt gesagt, aufstapeln, wie stapel ich da was auf, dass es für den Hund sicher ist. Es gibt dann einige, die klettern da darüber. Das muss man natürlich im Hinterkopf behalten, dass es keine Gefahr für den Hund bedeutet. Ansonsten ist Zielobjektsuche wirklich etwas, was man dann auch so alleine nebenher machen kann. Ich habe das in total abgespeckter Version dann einfach auch in unseren Alltag einfließen lassen. Ich gucke gerade so schräg ins Regal, weil da steht eine von den Dosen. Ich habe in so einer Dose so ganz kleine Katzenspiel-Plüschmäuse. Und da hatte ich extra drauf geachtet, dass die nicht irgendwie mit Katzenminze oder so gefüllt sind, sondern es sind wirklich nur so ganz mini kleine Plüschspielzeuge. Kann man sich aber auch jegliche andere Dinge nehmen. Und habe die mit einem Teebeutel immer mal in dieser Dose gehabt. Und da hatte dann jeder Hund so seine Maus mit seinem Geruch, mit seinem Teebeutel. Und das war was, was uns so im Alltag auch immer mal begleitet hat. Ja, dass ich die Mäuse mitgenommen habe und dann irgendwo mal kurz im Wald versteckt habe. Oder bei uns unten in der Trainingshalle. Also macht wirklich Spaß, das auch so nebenher zu machen. Aber wie gesagt, auch bei der Zielobjektsuche gibt es natürlich ganz wunderbare Kurse auch. Es gibt noch Longieren. Hoopers Agility, was so die Version ist auf Entfernung, dass der Hund auf Entfernung geschickt wird und eben keine Sprünge dabei sind, was dann auch gelenkschonender ist und auch bis ins hohe Alter gemacht werden kann. Das ist oft so der Übergang von Hunden, die immer im Agility geführt wurden. Ab einem gewissen Alter gehen die dann ins Hoopers. Das zum Beispiel beim Longieren finde ich eben auch wieder schön. Diese Arbeit über feinste Körpersprache mit dem Hund und mit den verschiedenen Belohnungen wieder zu gucken, welcher Hund braucht mehr Bremse, mehr Gaspedal, wie belohne ich meinen Hund am besten mit Spielzeug oder mit Futter, ganz ruhig. Und dann kann man am Kreis draußen Tricks abfragen oder auch wichtige Signale einfließen lassen. Ich habe da auch immer mal mein Notfallstoppsignal geübt. Ich habe Targets hingelegt, ich habe den Hocker, wir machen so Elefantenhocker-Tricks, den Hocker an den Rand gestellt und dann Tricks auf Entfernung abgefragt. Ja, also beim Longieren gibt es auch wieder verschiedenste Möglichkeiten. Das Jet Dogs, das kennen gar nicht mehr so viele. Da habe ich ganz früher mit Timon eine Trainerausbildung gemacht. Jump and Dance, das ist ein Mix aus Agility und Longieren. Das ist eben im Kreis, also nicht mit Flatterband wie jetzt beim Longieren oder ein bestimmter Kreis eben abgegrenzt wäre, sondern es ist ein Kreis aufgebaut mit verschiedenen Dingen, mit Elementen wie Sprüngen aus dem Agility, mit Elementen aus dem Tricktraining wie eben auch der Hocker oder Targets und Pylonen. Und dass der Hund eben lernt, die Dinge umläufst du immer, wenn ich sage Kreis, ja, dann sind wir im Element vom Longieren. Und ansonsten sage ich dir eben die Sprünge an. Und was sollst du mitnehmen, wenn ich eben Kreis sage, was sollst du umlaufen? Oder ich schicke dich dann auf Entfernung zum Hocker und dann machst du am Hocker Tricks. Und das habe ich auch mit drei Hunden gleichzeitig gemacht, dass Niki zum Beispiel auf dem Elefantenhocker stand. Und ne, sie ist ja größer gewesen und die beiden anderen Jungs um den Hocker unter ihrem Bauch durchgelaufen sind oder dann eben auch versetzt einer links rum, einer rechts rum oder ich auf dem Hocker stand, einer am großen Außenkreis gelaufen ist und der andere am kleinen Hocker in der Mitte mit mir Tricks gemacht hat. Also ganz, ganz wirklich individuell. Aber der Aufbau ist super schwer. Also das muss man ganz klar sagen, bis es so weit kommt, dass dann da wirklich auch ein Kreis gelaufen wird oder man mit mehreren Hunden am Kreis arbeitet, da investiert man sehr, sehr viel Zeit. Also das ist nicht so mal schnell nebenher, muss man ganz klar sagen. Das Do-as-I-do auch was ich super toll finde. Also das Training, das der Hund so Stück für Stück lernt, mach's mir nach. Der Aufbau ist auch erstmal sehr schwierig, weil man sich an ein ganz spezielles Schema halten muss. Das ist schon ja wirklich fast mathematisch. Man darf Dinge nicht dreimal oder mehr als dreimal wiederholen. Es müssen spezielle Settings sein. Also der Aufbau ist auch erstmal so ein bisschen ausgeklügelt. Macht es bitte nicht irgendwie so, wie man es jetzt gerade ab und zu auch mal in den sozialen Medien sieht. Mit so einer Schnellanleitung, damit ist es nicht getan, dann ist es kein sauberes Do-as-I-do. Da findet dann meistens doch ungewollt assoziatives Lernen statt, was man eigentlich genau dabei nicht möchte. Es ist dann später so ein spezielles Tricktraining, würde ich mal sagen, was so ein Mix aus Shaping und Do-as-I-do ist, aber viel, viel, viel schneller als Shaping durch das Do-as-I-do. Ja, also es ist dann nicht so, dass man, okay, mein Hund kann jetzt Do-as-I-do mit mir und dann stelle ich mich da hin und denke mir jetzt irgendwas aus und einmal mache ich das vor und dann kann er das. Das kann im Zweifel sein, ja, aber es ist dann trotzdem noch viel, viel schneller als reines Shaping. Genau, das ist auch noch was, was ich extrem krass finde. Da auch nochmal zu sehen, was das in der Bindung verändert, auf beiden Seiten, fand ich immer wieder faszinierend in meinen Do-as-I-do-Gruppen. Ja, weil man so das Gefühl hat, dass die Menschen sich dann auch denken, wie krass mein Hund mich beobachtet und was der kann, was der abliefern kann, was der alles versteht. Und das hat ganz oft nochmal so einen Klick gemacht im Umgang auch mit dem Hund. Also hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, ich höre jetzt mal auf mit der Liste, sonst rede ich noch eine Stunde weiter. Es gibt unzählige Hobbys, wie man merkt, die mit dem Menschen stattfinden. Wenn wir jetzt uns die Hobbys ohne Mensch angucken, dann sind das eben selbstgewählte Beschäftigungen, die extrem auf die Bedürfnisse des einzelnen Hundes ankommen, sehr, sehr individuell sind. Und natürlich hier dann diese Unterscheidung erwünscht, unerwünscht. Wenn ich mir jetzt auch nur das exzessive Buddeln oder exzessive Schnüffeln angucke, dann gibt es das in einem erwünschten Bereich, aber es kann in einen unerwünschten Bereich abdriften. Das heißt, hier dann wieder gucken, wo kann mein Hund buddeln? Ja, wo ist es erlaubt? Natürlich nicht auf der Ackerwiese von Landwirten und wo sich Pferde oder Spaziergänger verletzen können, wenn sie ins Loch reinlatschen. Kann ich meinem Hund eine Buddelkiste im Garten errichten quasi? Oder gibt es eine Buddelecke im Garten, wo er buddeln kann? Ich persönlich zum Beispiel finde es auch nicht toll, wenn Wildtiere ausgebuddelt und getötet werden. Ja, aber da ist irgendwie jeder auch individuell, finde ich ganz wichtig, sich da klar zu machen. Ne? Das soll jeder individuell entscheiden. Das sind Hobbys und Beschäftigungen, für die sollte ein Hund Zeit haben. Dafür gehen wir ja auch raus, dass er Dinge tun darf, die er machen möchte, die seine Bedürfnisse erfüllen und eben auch seiner Individualität nachkommen. Aber natürlich auch wieder hier gucken, habe ich Zugriff auf meinen Hund, in welchen Bereichen, also gerade wenn ich jetzt von dem exzessiven Schnüffeln spreche, sich da auch nochmal klar zu machen, was kann das bedeuten, warum hat mein Hund vielleicht Hintergrundstress und das ist so für ihn so ein Kanal. Im Wald, wenn ich einen jagdambitionierten Hund habe, natürlich kann ich nicht einfach sagen, geh mal schnüffeln, weil das daraus dann einer Wildspur folgen und dann Hetzen jagen wird, ist natürlich eher wahrscheinlich. Ne? Also auch wieder gucken, wie kann ich das in Bahnen fördern, wo man eben sagt, wir finden eine gute Schnittmenge. Ja, weil natürlich geht es nicht einfach zu sagen, hier mach mal dein Ding, wir treffen uns heute Abend wieder. Jagen eben genau das Gleiche, auch hier wieder gucken, mein Hund findet das richtig toll, aber es geht nicht. Wie geht es? Wie können wir es irgendwie so machen, dass er halt doch so ein bisschen lernt, dass es das geht? Zum Beispiel, dass man erarbeitet, du machst erst Stopp, ich nehme dich an die Leine und gemeinsam kannst du ein Stück einer Wildspur hinterher in der und der Erregungslage. Das ist total trainierbar. Da sich dann aber auch wieder klar zu machen, hey, das ist so ein starkes Bedürfnis, ich kann nicht einfach sagen, lass das. Ja, da muss man dann irgendwie gucken, wie ich das anderweitig, da kommt dann vielleicht das Mantrail ins Spiel oder vielleicht Dummy-Training oder, ja, dass man eben guckt, wie kann ich das anderweitig ausleben lassen und auch dann nicht absichtlich jeden Tag im Wald spazieren gehen, wenn man halt weiß, das fordert den Hund richtig extrem, verbraucht Impulskontrolle quasi und ist schwierig, dann ja, das halt dosiert, wohl dosiert machen. Für mich persönlich ist auch sowas wie Wälzen in Kot und Aas was, wo ich halt sage, ne, ist jetzt nicht gerade erwünscht, wenn es mal passiert, okay, ich rufe dann Kenny ab, ich arbeite da über ein sicheres Rückrufsignal in dem Moment, sehe aber schon zu, dass ich davor, also auch hier wieder dieses Körpersprache lesen, dass ich erkenne, er schnuppert so, ja, und mich dann schon darauf vorbereite, was er gerade wahrscheinlich in die Nase bekommen hat und was gleich passieren wird. ja, sich eben überlegen, wie kann ich es verhindern. Ich kenne aber auch genug, die in der bedürfnisorientierten Bubble sagen, ich finde das nicht schlimm, dann soll er sich da halt mal wälzen. Ab und zu bade ich ihn dann halt mal. Aber das ist so hoch individuell, ne? Also das finde ich ist so eine ganz persönliche Geschichte, quasi sowas wie, darf man die Straßenschuhe im Haus anbehalten, ja oder nein? Da gibt es auch die unterschiedlichsten Meinungen und Hausregeln quasi. Also, bei so einem Hobbycheck nochmal zu gucken, was hat mein Hund dabei für eine Erregungslage, was fördere ich, wie ist er danach, ja, ist es wirklich was, was dann so in so einen Suchtbereich fällt, wo ich irgendwie das Gefühl habe, oh, mir fehlt die Regulationstaste, ich weiß gar nicht, wie kann ich meinen Hund in höheren Erregungslagen eigentlich noch irgendwie beeinflussen, haben wir in höheren Erregungslagen Signale geübt, habe ich da Einfluss auf meinen Hund, das wären Sachen, die da eben auch mit reinzählen. Was möchte ich fördern? Welche Bedürfnisse sind bei meinem Hund ganz ausgeprägt? Geht es eben eher um Bewegungsziele oder um Nasenarbeit, mentale Auslastung, Konzentrationsförderung? Also sich da nochmal klar zu machen, was möchte auch ich und was bringt uns das im Alltag? Ja? Was habe ich quasi davon oder was haben wir beide davon? So die individuellen Vorlieben berücksichtigen. Und da finde ich es so, so wichtig, dass ihr beide zählt. Ja, also ich finde einfach, sich für den Hund da irgendwie durch so ein Hobby zu quälen, das ist nichts Langfristiges. Dein Hund spürt, dass du keinen Bock hast. Du kannst vor deinem Hund, vor deinem eigenen Hund, kannst du doch nichts verheimlichen. Das wird der spüren. Dementsprechend wird auch seine Motivation sein. Er wird im Konflikt sein. Er wird sich nicht so wohlfühlen bei dem Hobby. Das macht keinen Sinn. Such dir etwas bei dieser Möglichkeit, die es mittlerweile gibt für unsere Hunde, such dir bitte, bitte etwas aus, was euch beiden Spaß macht, gemeinsam weiterbringt, wo du eben auch sagst, hey, das ist wirklich etwas, ich mache eh gerne Sport, ich bewege mich gern, mein Hund auch, super. Ja, dann ist es leicht, sich da was auszusuchen. Und wenn du eher sagst, nee, ich möchte eher was so Konzentrationsmäßiges, aber mein Hund braucht schon auch mehr Bewegung, finde ich das Longieren grandios, ja. Weil da kann man Tricks abfragen, zwischendurch kann man den Hund mal im Kreis flitzen lassen, dass er ein bisschen Bewegung hat, dann geht man wieder ins Ruhige, ins Konzentrationsmäßige. Also es gibt wirklich für jeden was, wo man sagt, da kann ich individuell. Auch beim Mantrail habe ich schon Leute gehabt, die gesagt haben, es macht dem Hund so viel Spaß, aber ich habe so einen Stress mit diesem stundenlangen Rumstehen, mit Warten. Es ist überhaupt nicht meins. Es stresst mich so arg, wo ich dann gesagt habe, gut, dann fang noch mit der T-Spursuche an. Mach Zielobjektsuche. Mach irgendwas im Nasenbereich, was euch beiden Spaß macht. Es gibt wirklich die Auswahl. Eben auch auf dieses, was kann mein Hund körperlich leisten? Gelenkgesundheit, muskulär, all das sind so Sachen, die ich super wichtig finde, eben auch, wie groß ist der Hund, was hat er für eine Ausdauer, sich dann auch wieder klar zu machen, wie reagiert mein Hund auf verschiedene Witterungen, ja, kann ich das mit ihm überhaupt im Winter machen, wie sieht's im Sommer aus, all solche Sachen, oder ist mein Hund, sobald es ein bisschen regnet, schon in dem, oh, muss das jetzt sein, ja, dann ist halt Mantrail bei Regen auch nicht das, worauf er Bock hat wahrscheinlich, also da wirklich eine Balance finden, dass man sagt, wir haben da danach alle beide so, ey cool, wir sind ein super Team, es hat mega, mega Spaß gemacht und mein Hund ist ausgelastet, er fühlt sich wohl und ja, also das wäre für mich total im Vordergrund. Es gibt meines Erachtens kein perfektes Hobby. Ich finde das total okay, weil ich weiß, dass meine Community auf Insta das zum Beispiel schon mal auch angesprochen hat, so, oh, was eine Erleichterung, als ich gesagt habe, ich bin an so vielen Dingen interessiert und ich habe mit meinen Hunden extrem viel ausprobiert und wir machen das und das und das. Letzte Woche habe ich mit Kenny mal Geruchsmemory gezeigt. Natürlich zeigt es dann nicht das Abbild, wie wir es im Alltag machen, wenn ich hier das Handy auf dem Tisch stehen habe und da unten hocke und dann was ins Handy reinspreche, aber eben mal Geruchsmemory gezeigt. Ich habe aber mit dem Kenny auch wirklich einiges an Bike-Juring gemacht und Canicross haben wir viel und lange gemacht, Kenny und ich, und auch Mantrail hat ihm riesig Spaß gemacht. Aber ich habe mit Kenny auch alles mögliche andere gemacht. Zielobjektsuche, Geruchsanzeige, Dummy-Training, Verlorensuche auf der Rückspur ist was uns alltäglich begleitet. Mikro-Dummy-Suche im Wald ist auch was uns wirklich nahezu alltäglich begleitet. Tricktraining, Wir haben eine Zeit lang Rally Obedience gemacht, aber auch nur Hobby, spaßmäßig. Da war ich nie irgendwie in einem großen Kurs oder so. Also wirklich die unterschiedlichsten Sachen einfach ausprobiert. Und klar denke ich dann manchmal, oh, ich glaube, wenn ich mit dem Mentrail so richtig krass weitergemacht hätte, der wäre so gut geworden. Aber dafür haben wir halt viele unterschiedliche Sachen probiert und deshalb ist das für mich genauso okay. Ja. Also ja, da vielleicht auch einfach gucken, was man alles so Unterschiedliches machen kann. Ich habe mit Kenny auch longiert, wenn du dir das angucken willst, in der Membership. Ich habe ja eine Membership, die Dog & Learn Membership, die genau auch darauf abzielt, dass man sagt, ich möchte mir irgendwie erstmal verschiedene Sachen angucken. Schau super gerne in die Membership. Ich packe jetzt einfach mal, weil ich es angesprochen habe, in die Shownotes den Link dazu. Wir haben ein Monatsthema Longieren. Das ist immer 60 Minuten Webinar, eine Webinaraufzeichnung und dann später auch ein Live Q&A, wo auch die Aufzeichnung in den Bereich kommt. Wenn man Mitglied wird in der Membership, kann man direkt auf alles zugreifen. Wir haben Monatsthema Zielobjektsuche, Nasenarbeit, Longieren ist drin, Cavaletti Training ist drin. Wir haben aber auch sowas wie Medical Training, Erste Hilfe am Hund, Anti-Gift-Köder-Training. Ich habe ein Webinar zum Marker-Training gegeben. Also super unterschiedliche Sachen, wo du super gerne reinschnuppern kannst. Und ja, gerade auch beim Longieren, da habe ich wirklich auch ausführlich erklärt, großer Kreis, kleiner Kreis, wie ist der Aufbau, dass du auch direkt ins Longieren einsteigen kannst mit deinem Hund. Genauso auch bei der Zielobjektsuche und bei der Nasenarbeit, da kannst du direkt loslegen mit deinem Hund. Und wenn du dann denkst, oh, das will ich profimäßig machen, dann kannst du ja einfach schauen, wo es bei dir in der Nähe was gibt. Oder eben auch bei den Webinarleitern gibt es dann auch oftmals so Monatskurse, wo man sich dann eintragen kann und man halt sagt, oh, ich mag das längerfristig machen und da tiefer ins Thema rein. Es gibt so, so viel. Und ja, ich bin eben eher vom Typ alles mal so ein bisschen und gerade wie es passt, je nach Witterung, je nach Tag und Ressourcen, die wir so haben. Und ich habe an sehr viel Spaß und habe natürlich auch einen Hund, der Border Kenny, der auch an sehr, sehr viel Spaß hat und eigentlich für alles zu haben ist, kann man ganz klar sagen. Genau. Ich hoffe, die Folge gibt dir einmal so einen Abriss über Hundehobbys und was man so mit dem Hund machen kann. Und ja, dass es dich weiterbringt und dich vielleicht auch auf neue Ideen gebracht hat, was du mit deinem Hund machen kannst. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst. Und natürlich ist der Podcast auch auf Rezensionen angewiesen. Wenn du 5 Sterne vergibst, dann freuen sich mein Team und ich natürlich ganz arg, weil die Arbeit quasi honoriert wird von uns. Vielen, vielen Dank dafür. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.